Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigttext für heute steht in Matthäus 3. Dritte Kapitel, schon im Matthäus-Evangelium, auch ein paar Kapitel weiter im Lukas-Evangelium. Doch Markus beginnt ziemlich bald mit dieser Geschichte. Und auch Johannes hat ziemlich bald die Taufe von Jesus. Die Weihnachtsgeschichte kommt nicht in allen Evangelien vor und Lebensberichten. Aber die Taufe, von der wir heute lesen, schon. Und um es ein bisschen hineinzuversetzen, ganz kurz zur Erläuterung. Eigentlich beginnt es bei allen mit Johannes. Johannes dem Täufer. Eine Gestalt, die auftritt mitten in der Zeit der römischen Herrschaft in Palästina, und also Israel damals, und er ruft zur Umkehr. Das ist das, was er vor allen Dingen tut. Und es sammeln sich Leute bei ihm im Jordan, eigentlich unbewohnte Gegend. Und da fängt er am Jordan an zu taufen, die Menschen. Die umkehren wieder neu zu Gott. Das ist die eine Sache. Und dann sagt er zwischendurch immer wieder, und es kommt einer. Es kommt einer, der gewaltig ist, der noch gewaltiger ist als ich, der rufen wird und für Ordnung sorgen wird. Und da hinein hören wir unseren Text. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, mich von dir taufen zu lassen, und du kommst zu mir? Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da willigte Johannes ein. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Die Taufe von Jesus ist bei Markus ein Auftakt des Wirken von Jesus, auch hier im Matthäus-Evangelium. Und gleichzeitig in dieser Geschichte, wenn wir sie lesen, merken wir werden dreimal mindestens überrascht. Überrascht von Gott. Und im Prinzip, das finde ich faszinierend, wird hier schon am Anfang dargestellt, warum Jesus gekommen ist und was Inhalt des Evangeliums ist. Der guten Botschaft von dieser Person und wie Gott überhaupt retten und die Welt verändern möchte. Und das alles in diesem Kapitel oder in diesen paar Versen. Wollen wir uns diese drei Überraschungen Gottes angucken? Zuerst überrascht er, ich brauche die Präsenter gar nicht, er überrascht durch die Botschaft des Johannes. Ja, er überrascht durch die Botschaft des Johannes. Man muss sich die Situation vorstellen, gar nicht so verschieden wie bei uns. Mächte an der Gewalt, Mächte sind da, Gewalten sind am Drücker, bestimmen die Welt, die es gar nicht so gut meinen. Die Mächtigen reißen die Macht an sich, Leute werden ausgenutzt, andere leben im Wohlstand auf Kosten wieder derer, die um die Existenz kämpfen. Die Geistlichen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren, machen teilweise mehr Politik, als dass sie machen sollen. Oder es gibt die Superfrommen, die gegen alles sind und sich für was Besseres halten. Viele Parallelen lassen sich schließen und da mitten hinein tritt einer auf, nämlich Johannes. Und das ist ein Exot. Ja, Kamelhaarmantel, lange Haare, wilder Typ, in der Wüste aufgewachsen und so kommt er auch daher. Aber er redet mit einer gewaltigen Stimme und er fordert uns heraus. Mit der ersten großen Überraschung, einer herausfordernden Überraschung Gottes. Ihr wollt Veränderung? Oh ja. Und wir sagen das vielleicht selber. Oh ja, wir brauchen Veränderung in unserem Leben und unserer Gesellschaft überhaupt. In ihrer Familie vielleicht. Wo sind die Umstände, wo sie sagen, ich bin nicht zufrieden. Ich leide darunter. Wie meine Mitmenschen sind, wie es in meiner Arbeit ist, meiner Familie, in meiner Partnerschaft, in meiner Gemeinde. Wo sind sie ja nicht zufrieden? Und Johannes' Botschaft lautet daraufhin, hör auf dich zu beschweren, sondern ändere du dein Leben. Und zwar auf Gott aus. Das ist die Lösung. Boah. Er sagt im Prinzip, Leute, das eigentliche und wirkliche Problem von euch Menschen und uns Menschen ist unsere Gottlosigkeit. Wir sind gottlos und machen uns von Gott los. Und deswegen ist die Lösung wiederum, kehrt um, macht euch wieder an Gott fest. Wendet euch Gott zu. Das ist die Botschaft von Johannes. Und dann fügt er immer wieder ein, und das Gute ist, Leute, dieser Gott kommt gewaltig und er wird aufräumen. Und er hat schon, denn Johannes wusste von Jesus, er hat diesen einen schon gesendet. Und Leute, dem darf ich noch nicht mal die Schuhe öffnen. Wenn der kommt, der wird hier erst sauber machen. Das ist kein leichter Wind, das wird ein Sturm sein, ein Gewitter. Gewalten. Und so kündigt er ihn an. Er redet davon, dass die Spreu vom Weizen getrennt wird. Hier, der wird richtig dafür sorgen, wer gut ist und wer böse. Und dann wird jeder sehen, wer auf welcher Seite steht. So stellt sich Johannes das vor. Und genauso wie er eine bebende Persönlichkeit ist, so lässt er seine Botschaft beben. Und für uns die erste Überraschung, die wir festhalten müssen, er sagt, kehrt um. Das ist die Lösung. Es hört sich manchmal so einfach an. Und ich dachte, ja, aber schon an dieser Einfachheit scheitere ich oft. Ich bin mit vielen unzufrieden. Und manchmal sagt er, bevor du dich mühst, kehr zu deinem Gott um. Und dann kommt die zweite Überraschung. Gewaltige Überraschung selbst für Johannes. Der Abschnitt will uns wirklich lehren, dass Jesus und beziehungsweise Gott uns durch Jesus überrascht. Denn Jesus kommt nicht, um unsere Pläne zu erfüllen, sondern Gottes Plan. Und das gilt genauso für Johannes. Und manchmal sind dann auch die eigenen Propheten verblüfft. Man muss sich das mal so vorstellen. Andy Wright hat das in seinem wunderschönen Buch Matthäus für heute, hat er ein wunderschönes Bild dafür gebracht. Stellen Sie sich einen Konzertsaal vor. Die Menge sitzt da. Programm vor Augen. Sind da, um ein gewaltiges Konzert zu hören. Und es kommt auch der Konzertmanager und er stellt sich vorne hin und preist den Künstler an und sagt, gleich geht es los. Sie haben eine großartige Musik zu erwarten. Eine Musik von Schlacht und Sieg, Blitz und Donner. Eine Musik, die alle ihre Erwartungen übertrumpfen wird. Und alle warten darauf, auf dieses Konzert, nachdem Johannes das so angekündigt hat. Doch dann betritt ein einzelner, unscheinbarer Mann die Bühne. Und anstatt den Dirigentenstab in die Hand zu nehmen und zu zeigen, wo es lang geht, holt eine kleine Flöte raus und fängt eine süße Melodie an zu spielen. Und alle denken, was ist das? Und nach wird diese Melodie aber alle ergreifen und alle formen und bewegen und merken am Ende, er führt sie dahin, was alle erwartet haben, aber auf einem ganz anderen Weg. Johannes sagt, er wird kommen, er ist machtvoller als ich. Er wird euch Gottes Wind und Gottes Feuer bringen, nicht nur Wasser wie ich. Er wird euch unter die Lupe nehmen. Er wird sich das Durcheinander annehmen und er wird Gottes Bauernhof sozusagen aufräumen, sodass nur noch guter Weizen übrig ist. Wir erwarten einen Großen, vielleicht Gott selbst. Und dann kommt Jesus. Und er bittet darum, getauft zu werden. Es ist, als ob er sich nicht auf die Seite Gottes stellt und sagt, und jetzt sage ich euch, wo es lang geht, sondern er geht anscheinend an diesem Johannes vorbei und stellt sich auf die Seite des sündigen Menschen. Denn alle, die sich getauft haben lassen, haben gesagt damit, ich habe es nötig. Und das geht bei Johannes nicht. Sag, warte mal, da läuft was falsch. Ich dachte, du löst mich ab und wenn, dann werde ich von dir getauft. Und er sagt, nein. Ich will mich von dir taufen lassen. Er identifiziert sich mit unserem Menschsein. Das feiern wir zu Weihnachten. Und hier an der Taufe, als das Wirken Gottes beginnt durch Jesus, identifiziert er sich auch mit unserem Sündersein. Schon hier, mit unserer Gottlosigkeit. Und sagt, da gehöre ich hin. Taufe mich. Und wir merken, dass hier ein Weg beginnt. Bis zum Ende war klar, das ist der, der später mal am Kreuz sterben wird. Das ist ein Weg, das ist seine Bestimmung. Und er nimmt sie an, indem er sich darunter stellt. Er sagt nicht, ich bin der einzige Reine, ich bin der einzige Unfehlbare. Jetzt Johannes, tschüss. Ich löse ab und jetzt sage ich, wie es lang geht. Nein, sondern er stellt sich auf die Seite des Menschen. Warum? Weil es der einzige Weg ist, uns wirklich zur Umkehr zu führen. Und was er tut, ich finde das gewaltig, wenn man sich das vor Augen hält. Auf der einen Seite stellt er sich zu den Menschen in die Taufe hinein und sagt, ich will mich genauso darunter stellen, unter die Bußbedürftigkeit des Menschen. Und damit zieht er sozusagen den Menschen ganz nah zu sich und sagt, ich gehöre zum Menschen. Und auf der anderen Seite lesen wir gleich, was dann geschieht, nämlich er zieht die göttliche Seite genauso zu sich. Denn dann er reißt den Himmel auf, was wir gleich alles lesen werden. Und Gott selber wird offenbar. Und wir merken, was in dieser Person Jesus geschieht, von Anfang bis zum Ende am Kreuz noch gewaltiger. Er zieht zwei Seiten zusammen, die sich auseinander bewegt haben, von Seiten des Menschen natürlich. Und das ist Gottes Plan. Und das hat Johannes nicht kommen sehen. Er trennt nicht, sondern er bringt das wieder zusammen. Er beseitigt nicht, sondern er verändert, indem er zusammenführt. Und dann kommt es zu dieser dritten großen Überraschung, nämlich nicht nur die Person Jesus und wie sie auftritt, sondern dann auch, was geschieht durch ihn. Was er sozusagen in das Menschsein hineinträgt. Was wir jetzt lesen oder gelesen haben und hören, das betrifft natürlich zuerst Jesus. Und gleichzeitig, das ist das Geheimnis, beschreibt es in drei Schlagworten, schon das neue Leben, was wir durch Jesus erhalten. Denn alles, was ihm gehört, wird mein. Und wer ich bin, gehört ihm. Wenn ich mich taufen lasse, und manche haben sich hier taufen lassen, dann hoffentlich nicht auf den Namen von Johannes, wie es manche in der Apostelgeschichte getan haben, nämlich nur eine Umkehrtaufe, eine Taufe, die sagt, ich will jetzt Gott ganz gehören. Sondern wir werden getauft auf den Namen von Jesus. Und das heißt, alles, wer ich bin, gehört ihm und wer er ist, gehört mir. Das ist das Geheimnis eines Christen. Es ist eigentlich noch eine radikalere Umkehr, das alte Wort heißt Buße, als die, die Johannes predigt. Johannes hat nämlich gesagt, ändert euer Leben. Lasst das Böse eures Lebens sein. Wendet euch davon ab und wendet euch Gott wieder zu. Aber wer auf Jesus getauft wird, der sagt, ich wende mich von allem Bösen ab und ich gebe es ihm. Und ich wende mich von allem Guten ab und lasse es ihm. Weil ich bringe ihn noch nicht mal meine frommen Leistungen, noch nicht mehr das, was ich Gutes zu bringen habe vor Gott, sondern ich setze nur auf diese Identität, nämlich nur auf diese eine Person, auf Jesus. Gott soll mich jetzt durch Jesus ansehen. Ich tausche mit ihm sozusagen die Rollen. Stellvertretung nennt sich das. Und deswegen können wir alles, was wir jetzt lesen, das spricht ja eins zu eins auch das, was ein Christ eigentlich ausmacht, was sein Leben ausmacht. Wenn sich jemand Jesus anvertraut und dieser in das Leben von jemandem hineinkommt, das Leben von jemandem wird und er wird Christ, dann, da lesen wir als erstes, reißt es den Himmel offen. Eine neue Sicht. Der Himmel steht offen, heißt es da. Himmel reißt auf über diesen Jesus. Und damit heißt es, es ist wieder Zugang. Die Erde hat den Himmel wieder. Das heißt, man kann wieder zu Gott kommen. Die Wirklichkeit Gottes sehen, die uns sonst so verborgen war. Und es zeigt sich immer wieder im Leben von Jesus. Später im Berg der Verklärung ist es wieder so. Und interessant ist, dass die Evangelien an anderer Stelle auch berichten, dass Johannes das genauso wahrnahm. Und die Jünger später auch sehen. Nicht nur Jesus sieht den Himmel offen, sondern die anderen um ihn herum. Wenn jemand Christ wird, dieser Jesus in seinem Leben eintaucht, dann wird es immer wieder Himmel auf Momente geben, wo sich der Himmel für ihn aufreißt und er Gott sehen darf oder überwältigt wird von der Herrlichkeit Gottes, von der Wirklichkeit Gottes. Und gleichzeitig wird es geschehen, dass andere um ihn herum den Himmel offen sehen. Was für eine wunderbare Lebensbestimmung, jemand zu sein, über dem der Himmel offen steht. Während wir unsere Pläne beiseite lassen und ihn ranlassen, erhalten auch wir visionäre Momente und dürfen kurz die Wirklichkeit Gottes sehen, immer wieder. Und dann geschieht aber noch etwas. heißt es, der Heilige Geist kommt wie eine Taube auf diesen Jesus herunter. Wie gesagt, es kommt keine Taube, sondern wie eine Taube. Das wollen wir uns nicht genauer ansagen, was dieses Symbol meint. Das hat auch mit verschiedenen Sachen aus dem Alten Testament zu tun. Fakt ist, der Heilige Geist wird sichtbar. Der Geist Gottes wird auf einmal sichtbar. Das geschah vorher noch nicht so. Und das zeigt hier, dass er ganz stark Gott am Wirken ist. Und er erfüllt diese Person und bevollmächtigt sie jetzt für seine Aufgaben. Ab dann fängt Jesus an zu wirken, Wunder zu wirken. Ab dann hört er mit seiner Schreinerkarriere auf. Das heißt, wir wissen nicht genau, was davor geschah. Wissen Sie, es sind ja zig Jahre Funkstille über diesen Jesus. Wir vermuten, dass er Zimmermann war, weil sein Vater Zimmermann war, der Josef. Und damals in der Gesellschaft hat man mit 18, 20 geheiratet. Nun, er ist Anfang 30. Was hat er die Zeit gemacht? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass er ab dann als ein ganz anderer auftritt. Und mit jedem, der sich an ihm bindet, geschieht dasselbe. Er ruft uns aus unseren Bestimmungen, vielleicht dieser Welt auch heraus. Und manchmal darin gibt er uns eine neue. Er bevollmächtigt uns, er füllt uns mit dem Heiligen Geist für einen Dienst, nämlich für seine Werke, die Werke Gottes zu wirken, egal wo sie sind. Ist das nicht faszinierend? Klammer auf. Dieser Jesus sagt später mal, die, die mir folgen werden, werden größere Dinge tun als ich. Klammer zu. Sie werden denselben Geist haben. Wie sollte es mickriger ausgehen? Der Heilige Geist reinigt unser Leben und macht uns brauchbar für den Dienst für Gott. Und hier auch für Jesus' Aufgabe. Und gleichzeitig uns, das gilt auch uns. Und er führt uns in die Gemeinschaft, denn er macht noch einiges. Er bezeugt uns, dass wir Kinder Gottes sind. Und das ist die dritte Sache, die wir da wahrnehmen. Bis jetzt konnten die Leute Sachen sehen. Und auf einmal hören sie etwas. Eine Stimme. Eine Stimme, die er sagt, dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich Freude. Wohlgefallen, heißt es bei Luther. Wer Jesus im Glauben und Umkehr folgt, wird feststellen, dass er selber diese Stimme vernehmen darf. Er redet auch mit uns. Und dieses, das ist mein geliebter Sohn, gilt für jeden genauso, der Christ wird. Das ist die neue Identität, die wir bekommen. Wir bekommen nicht nur eine neue Sicht der Wirklichkeit und dass Gottes Sicht kommt, nicht nur einen neuen Auftrag, sondern eine neue Identität. Kind des Wohlgefallens. Es ist die stärkste Identität, die wir haben dürfen. Was für ein Trost für jeden, der Mom und Dad verliert. Er sagt, du bist Kind Gottes in erster Linie. Ein wahren Vater im Himmel, der Freude an dir hat. Und du bist geliebt in ihm. Egal was da kommt, diese Liebe wird nicht brechen. Und er fügt extra noch hinein, an dir habe ich Freude. Ich habe mir überlegt, wann meine Eltern Freude an mir hatten. Und ich bin mir ziemlich sicher, das war nicht ständig. Die haben mich immer geliebt, da bin ich sehr überzeugt. Aber Freude, es gab durchaus Momente, da hat sich die Freude, wenn dann, sehr seltsam angefühlt für mich. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Ich glaube, Freude haben wir über Kinder und andererseits hatten unsere Eltern über uns Freude, wenn die Lage gut ausgeht, wenn wir uns gut benehmen oder wenn wir meinen, wir sind im Willen der Eltern sozusagen, könnte man sagen. Dann haben wir Freude. Und wie ist das hier? Diese Stimme sagt über diesen Jesus, über den habe ich Freude. Immer. Immer. Weil er läuft in Einklang mit mir. Und das Evangelium heißt, und das sagt er über dich und über mich. Genauso. Nicht, weil unser Leben toll läuft, weil er uns sieht, ansieht wie Jesus. Deswegen trifft uns die gleiche Freude, als ob wir ein perfektes, ein Jesus-Leben leben würden. Tun wir aber nicht. Aber die Freude ist dieselbe, die uns trifft, weil wir in Jesus sind. Und Gott schaut uns an wie in Jesus. Und deswegen steht auch über unserem Leben, du bist mein geliebtes Kind, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Freude. Und Gott hat alle Zeit der Welt, sich an uns zu freuen. Er ist nicht immer mal abgelenkt mit Arbeit oder dass er die Spülmaschine aus- oder einräumen müsste. Und dann sagt, oh, ich kann dich gerade nicht ansehen. Er sieht uns die ganze Zeit an, als ob wir, was wir auch immer tun, er freut sich. Er freut sich. Ihm laufen ständig die Freudentränen runter. Und wir denken, über mich kann mich man sich nicht ganz so weit freuen. Nee, stimmt nicht. Tut er. Das ist deine, das ist ihre Identität in Jesus, die er uns zuspricht. Es ist überraschend und gewaltig, dass es hier schon mal am Anfang steht. Noch ist es ganz über Jesus geschrieben. Und doch umso mehr werden wir später erkennen, weil wir mit Jesus verknüpft sind, steht es auch über unserem Leben. Und wer diesen Jesus ergreift, darf das sich selber zusagen. Der Himmel offen über ihm, erfüllt mit einem Geist der Kraft, der ihn reinigt, verändert, aber auch in die Berufung Gottes hineinführt, die Werke Gottes zu führen in seinem Plan, aber vor allem im Zentrum das Vaterherz Gottes. Freude eines liebenden Vaters und das Wissen, ich bin Kind Gottes. So dass später ein Mörder, ein Christenverfolger einmal schreiben wird, nichts kann mich von der Liebe Gottes trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Vergangenes, nämlich meine Biografie, wie es war, oder Zukünftiges, was noch kommen wird. Nichts wird mich von diesem einen trennen. Nichts Hohes und nichts Tiefes. Denn er hat alle Macht. Und dieser mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe, steht über meinem Leben. Und niemand kann es mir wegnehmen, weil er es festgesprochen hat über mich. Wir fassen zusammen. Lassen sich überraschen. Kommen Sie mit dem, wo Sie unzufrieden sind und verzweifelt sind in Ihrem Leben, direkt gleich zu Gott, wie Johannes uns auffordert. Und doch dann nicht, indem er noch mehr bekenne und sage und verspreche, wie ich besser lebe, sondern im Vertrauen auf diesen Jesus, der uns zusammengesprochen hat mit dem Göttlichen, um seine Sicht der Dinge zu bekommen, den Himmel offen zu sehen, mitten in unserem Alltag, in unserem Leben, einen Auftrag zu bekommen, in unserem ganz normalen Leben einen heiligen Auftrag, bevollmächtigt mit einem Heiligen Geist, der uns leben lässt als Kinder Gottes in dieser Welt. Mit Freude und Liebe des Vaters über und in uns. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen mit all Ihren Vorsätzen ein frohes, gesegnetes neues Jahr. Was kann es besser geben, als diese Bestimmung und so ins neue Jahr zu starten? Amen.